Die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, dritter Teil und nochmals die Fortsetzung der Zeichen, die die nahe Wiederkunft unseres Herrn ankündigen. Wir lesen heute Abend Matthäus 24 ab Vers 9. Da spricht Jesus Christus zu den Jüngern und es gilt auch allen Jüngern aller Zeitalter oder aller Generationen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Königreich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch Kraft schenken mögest in diesen schweren Zeiten und auch heute Abend. Amen. Amen. Während wir hier so gemütlich beisammensitzen in Deutschland, noch gemütlich, wir wissen nicht, wie lange das uns noch so gut geht, werden in dieser Stunde, wahrscheinlich wird es länger dauern, aber in einer Stunde im Durchschnitt weltweit gesehen 12 Christen getötet. In der nächsten Stunde auch wieder 12. Und so geht das weiter, rund um die Uhr, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr im Durchschnitt. Ich werde euch noch genauere Angaben nennen dazu. Das Erste, was wir heute betrachten wollen, und das sind jetzt die Zeichen, die Gemeinde betreffen. Bisher waren es ja auch Zeichen, die Gemeinde, wo es um falsche Christus geht und die falschen Propheten, hatte ich ja gestern Abend schon vorgezogen, aus Vers 11, im Zusammenhang mit den falschen Christusen. Aber jetzt geht es noch zentraler um die Gemeinde. Jetzt sind nicht mehr nur die Verführungen von außen genannt, sondern die Bedrängnis, die die Gemeinde sehr massiv auch von innen trifft, die Verfolgung, der Abfall vom Glauben, die falschen Propheten eben, aber auch die Gesetzlosigkeit, die auch vor der Gemeinde nicht Halt macht, aber auch die Evangeliumsverkündigung, die gleichzeitig von der Gemeinde des Herrn ausgeht, als positives Zeichen. Und mit diesem positiven Zeichen möchte ich auch heute Abend dann schließen. Aber zunächst werden wir noch einige sehr schwere, bedrängende und negative Dinge betrachten müssen, als Zeichen der nahen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Zunächst also die Christenverfolgung. Während die Verführung von Christen, die Verführung vor allem in Ländern einsetzt, wo die christliche Religionsausübung staatlich erlaubt ist, haben Christen in anderen Ländern mit dem Problem der Verfolgung zu kämpfen, auch in unserer Zeit, mehr denn je. Es mag manchen Menschen in unserer modernen Zeit unvorstellbar erscheinen, und doch gab es im 20. Jahrhundert und gibt es auch im 21. Jahrhundert die größten Christenverfolgungen aller Zeiten. Ich habe in meinen Büchern, die da ausliegen, zum Teil noch Zahlen von früher gehabt, aber es ändert sich jedes Jahr und steigert sich auch leider weiter. Ich hatte mal veröffentlicht die Schätzungen von den bekannten Religionsstatistikern Barrett und Johnson und sie haben ausgerechnet dadurch durch Schätzungen nur, dass vom Jahre 33 nach Christus bis zum Jahr 1990 nach Christus insgesamt etwa 40 Millionen Menschen um ihres Glaubens willen getötet wurden, aber davon allein 27 Millionen in den ersten 90 Jahren des 20. Jahrhunderts. Inzwischen haben wir neuere Zahlen und dazu möchte ich euch einiges zitieren. Und zwar aus einem OSZE-Bericht sogar. Das ist eine weltliche Dachbehörde. Und zwar OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die hatte eine Tagung im Juni 2011 in Gödele bei Wien Und ich lese jetzt einiges aus diesem Bericht vor. Alle 5 Minuten wird ein Christ ermordet. OSZE-Vertreter legt Zahlen zur Christenverfolgung vor. Vergangene Woche hielt der OSZE-Vertreter für den Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung der Soziologe Massimo Indrovigne auf Schloss Gödöllé bei Budapest einen Vortrag über den interreligiösen Dialog zwischen Christen, Juden und Moslems. Eingeladen hatte der Staat Ungarn, der gerade die EU-Präsidentschaft innehat. In seinem Vortrag erklärte Indrovigne als OSZE-Antidiskriminierungsbeauftragter, dass jedes Jahr weltweit mehr als 100.000 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Auf welche Zahlen und Quellen stützte sich der OSZE-Repräsentant? Grundlage dafür sind die Studien des amerikanischen Center for Study of Global Christianity, das von David B. Barrett geleitete Studienzentrum veröffentlicht regelmäßig die bekannte World Christian Encyclopedia und den Atlas of Global Christianity. Ich zitiere immer noch aus diesem Bericht. Die Arbeiten Barretts gehören zu den am meisten zitierten im akademischen Bereich, aber auch insgesamt zu den Statistiken der Weltreligionen. 2001 begannen Barrett und sein Mitarbeiter Todd M. Johnson die Zahl der christlichen Märtyrer der Weltgeschichte zu erheben. In der bahnbrechenden Arbeit World Christian Trends, Anno Domini 30 bis Anno Domini 2200, erschienen in Pasadena 2001, versuchten sie die Gesamtzahl der christlichen Märtyrer seit der Stiftung der Kirche durch Jesus Christus bis zum heiligen Jahr 2000 zu errechnen. Am Anfang ihrer Erhebung galt es, eine klare Definition für einen christlichen Märtyrer festzulegen. Sie entschieden sich für die Formel: an Christus Glaubende, die ihr Leben vorzeitig als Glaubenszeugen durch die Gewalt anderer Menschen verloren. Und nun kommen also die Zahlen der letzten 10 Jahre. Also die Veröffentlichung war ja 2001, aber es gibt auch noch weitere Entwicklungen. Ich zitiere weiter. Die Veröffentlichung von 2001 kam zum Schluss, dass es in den ersten 2000 Jahren, also nach Christus, rund 70 Millionen christliche Märtyrer gab. Ich hatte noch die älteren Zahlen, 40 Millionen genannt, ist also allein schon nochmal 30 Millionen dazugekommen. 70 Millionen, von denen 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert umgebracht wurden. Die Forschungsmethode von Barrett und Johnson wurde in den folgenden 10 Jahren wissenschaftlicher Debatte bestätigt. Seither aktualisieren die Autoren jährlich die Zahl der getöteten Christen. Von 2000 stieg die Zahl der ermordeten Christen stark an, also seit der Jahrtausendwende, bis sie 2005 mit jährlich 160.000 neuen Märtyrern für die gesamte zweite Hälfte des Jahrzehnts einen erschreckenden Höhepunkt erreichte. Zitat Ende. Ich fasse jetzt zusammen. 2010, so schreiben Sie der Bericht weiter, ging die Zahl der Märtyrer etwas zurück durch das Abflauen der Verfolgung im Südsudan. Aber dennoch ist sie immer noch bei weit über 100.000 ermordeten Christen pro Jahr immer noch erschreckend hoch. Und dieser 100.000 Durchschnitt, das gibt eben dieses, was ich gesagt habe, im Schnitt ist es dann alle 5 Minuten. Also 105.000 getötete Christen, so sind es etwa, bedeutet, dass täglich weltweit zwischen 287 und 288 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das sind 12 Christen jede Stunde oder ein Christ alle 5 Minuten. Es gibt auch noch andere Untersuchungen, man kann es natürlich nie genau feststellen, aber etwa die beiden amerikanischen Soziologen Brian G. Grimm und Roger Finke kommen in ihrer Studie The Price of Freedom Denied, Cambridge 2011, zum Ergebnis, dass die Zahl der wegen ihres Glaubens getöteten Christen zwischen 130.000 und 170.000 jährlich liegt, im Durchschnitt. Natürlich sterben nicht immer exakt alle 5 Minuten, sondern es ist ein Schnitt, Verfolgungswellen, die ergehen über Stämme, über Volksgruppen, wie jetzt auch in Ägypten, wurden ja auch wieder auf der Straße niedergewalzt. Ist natürlich hier Christen verschiedener Konfessionen auch gemeint, ist klar, und enthalten auch Kopten. aber doch solche, die sich zum christlichen Glauben bekennen, ob sie jetzt wiedergeboren sind, ist eine andere Frage, darüber können wir jetzt und wollen wir nicht urteilen. Aber ich denke, dass es sehr oft eben doch gerade wiedergeborene Christen sind. Andere werden kaum bereit sein, für den Herrn in den Tod zu gehen. Moslems natürlich, viele davon hassen Christen allein schon deshalb, weil sie keine Moslems sind, sondern eben dem anderen Glauben angehören. Auch schon, wenn sie sich äußerlich Christen nennen. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber es sind in der Regel doch Wiedergeborene, die in diesen Ländern besonders verfolgt werden, gerade wo jetzt der Islam herrscht. Ich habe gerade diese Tage noch alte Täuferschriften gelesen, wie man zum Beispiel auch bei uns in Europa zum Beispiel die Täuferbewegung am Anfang verfolgt hat, im 16. Jahrhundert. Michael Sattler wurde bei Rottenburg, bei Stuttgart, auch qualvoll getötet, 1527. Ich habe seine Geschichte gerade gelesen, sein Zeugnis. Mir hat ein Bruder aus Amerika ein wieder aufgelegtes Buch geschickt aus dem Mittelalter, also aus dem Spätmittelalter, wo das dann dokumentiert ist. Und ihm wurde zuerst die Zunge herausgerissen, dann mit den glühenden Zangen Stücke aus dem Leib. Und dann wurde er, glaube ich, noch gevierteilt und verbrannt. Also wirklich, es ist unglaublich, wie Menschen zu Grausamkeiten fähig sind, nur weil sie eine andere Glaubensüberzeugung haben. Und die haben noch gemeint, das waren dann Katholiken, die das damals getan haben, haben noch gemeint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Ja, aber heute, wie sieht es denn heute aus? Nach Meinung der weltweiten evangelischen Allianz wird das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Märtyrer in die Geschichte eingehen. Allein die Verfolgung während der 26 Jahre dauernden Herrschaft des russischen Diktators Stalin hat mehr Tote hinterlassen als die Verfolgung während des gesamten Römischen Reiches in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus. Allein in Russland. Hunderttausende oder Millionen Opfer. Ähnliches gilt auch für die Christenverfolgung in China unter der Herrschaft Mao Zedongs. Christen opferten ihr irdisches Leben für ihren Glauben in kommunistischen Diktaturen, islamischen Scheichtümern, Arbeitslagern, KZs und den Folterkammern einer missbrauchten Psychiatrie. Wer gehörte zu den blutrünstigsten Christen und auch Judenverfolgern? Nun zum Beispiel Stalin, Mao, aber auch schon Lenin in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland, Ceausescu in Rumänien, Hoxha in Albanien, Idi Amin in Uganda, Kim Il-sung in Nordkorea und sein Nachfolger bis heute. Nordkorea ist das Land mit der schlimmsten Christenverfolgung bis heute. Da lässt sich ja der Herrscher als Gott geradezu verehren, als Ersatzgott. Und wenn ich bei Nebukadnezar, wo er ein Standbild hatte, wer das da nicht anbetet, wer eben den lebendigen Gott verehrt, der wird verfolgt und getötet, sehr oft auch. Im Ostblock hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Lage sich etwas beruhigt, aber gerade jetzt kam die Meldung vor einer Woche, dass in Kasachstan jetzt wohl doch diese schlimmen Religionsgesetze beschlossen werden, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, auch da wollen wir beten, die dann doch gerade unregistrierte Versammlungen fast unmöglich machen, die dann solche Hausgemeinden in die Illegalität treiben, wie es ja früher in der Sowjetunion war. Also es wiederholt sich doch immer wieder diese Strategie. Jetzt herrscht aber nicht mehr der Kommunismus, sondern der Islam in Kasachstan etwa. In Russland soll sich es auch verschärfen. Das kann leider ein schlechtes Vorbild auch für andere Staaten darstellen, diese Situation in Kasachstan. Staaten wie etwa Algerien, Iran, Libyen, Sudan, Saudi-Arabien und auch die Türkei, die ja in die EU hinein möchte, bedrängen Christen bis jetzt noch aufs Schwerste. Wie es sich weiterentwickelt, müssen wir abwarten. Nun, das ist auch kein Wunder. Es gibt nämlich zumindest einen Geheimbeschluss, der durchgesickert ist. Ein Geheimbeschluss der Pan-Islamischen Konferenz aus dem Jahr 1980. Beschlossen in Lahore, Pakistan, auch ein völlig muslimisches Land. Und da wurde Folgendes beschlossen, ich zitiere, das ganze Gebiet, nämlich der Nahe Osten, ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, das sind etwa die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis natürlich allererst, dass die völlig ausgelöscht werden müssen. Zitat Ende. Sie haben es bis zum Jahr 2000 nicht geschafft, aber laufend erzielen Sie Fortschritte bei diesem ungeheuerlichen, blutrünstigen Plan. Und da soll noch einer sagen, unsere Theologen hier, die sagen, das ist alles der gleiche Gott und wir lassen hier den Moscheebau unbegrenzt zu. Wir wollen auch für die Schweiz beten, die hat morgen eine historische Abstimmung. Wenn da entsprechende Parteien in der Regierung bleiben oder ankommen, dann wird da auch wieder weitergemacht. Es gibt aber auch eine starke Protestbewegung in der Schweiz. Wir wollen hoffen und beten, dass die die Mehrheit kriegen. Die Schweizer haben hoffentlich alle schon gewählt, die hier sind. Wenn ich jetzt Schweizer wäre, würde ich auch wählen gehen. Sowieso das demokratischste Land noch in Europa, zumal es auch nicht in der immer mehr zur Diktatur sich entwickelnden EU ist. Bis jetzt noch. Aber das nur deshalb, weil doch die Bevölkerung noch was zu sagen hat. Aber mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Wir wohnen eben nicht in der Schweiz, sondern in der EU. Deutschland gibt es im Grunde gar nicht mehr. Über 80% der Gesetze kommen aus Brüssel. Aber das wäre ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, es kann auch uns Verfolgung treffen. Wir haben nämlich jetzt schon das sogenannte, den Lissabonner Reformvertrag mit diesen Antidiskriminierungsgesetzen. Und da ist auch schon, wenn man etwas sagt gegen andere Religionen oder gegen sexuelle Perversionen, droht auch schon Strafe. Also für uns ist die Verfolgung auch gar nicht mehr so fern. Aber sie tobt jetzt schon sichtbar in den islamischen Ländern. Gerade auch in Afrika. In Afrika haben sich bereits im Sommer 1990 24 Regierungen afrikanischer Länder zur Islam in Afrika-Organisation zusammengeschlossen. Auf der Gründungssitzung wurde beschlossen, nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen, das islamische Recht, die Scharia, einzuführen und das Christentum sowie andere nicht-islamische Religionen zu vernichten. Das heißt immer durch Vernichtung von Menschen natürlich auch dann. Ne? Es kam zum Bürgerkrieg im Sudan, dem seit den 80er Jahren bis zur Jahrtausendwende allein schon eine halbe bis eine Million Christen zum Opfer gefallen sind. Die nicht Getöteten wurden zu Tausenden in die Sklaverei verschleppt und wurden zum Teil auch von deutschen Lösegeldern dann wieder freigekauft. Also 20. Jahrhundert Sklaverei, Menschenhandel. Nun, ich möchte jetzt nicht noch mehr Beispiele aufzählen. Der Herr Jesus hatte es seinen Jüngern vorausgesagt in Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen. Und er sagt in Matthäus 24, Vers 9, sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Aber zugleich hat er einen herrlichen Lohn verheißen für die, die fest und treu bleiben im Glauben an Jesus Christus. Nämlich Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Werden auch wir dem Herrn treu bleiben, wenn uns Bedrängnis ereilt, wenn es etwas kostet, Christ zu sein? Nun, die Gemeinde Jesu hat überlebt inmitten härtester Verfolgung in Ländern wie der früheren Sowjetunion. In der Volksrepublik China wächst sie auch laufend, auch da, wo jetzt immer noch Verfolgung ist, wenn auch etwas abgemildert. Aber die Gemeinde wurde dadurch sogar geistlich gestärkt und ist gewachsen. Die gläubigen Russland- und Rumänien-Deutschen, die seit dem Fall des Eisernen Vorhangs in den Westen kamen, sind oftmals ein beeindruckendes Beispiel für eine innige Jesusliebe, die im Leidensfeuer geläutert worden ist und auch entflammt worden ist. In 1. Petrus 4 finden wir die Verheißung: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und in Offenbarung 6 finden wir die Öffnung des fünften Siegels. Nach dem Auftreten des Antichristen und den Katastrophen, die dann einhergehen, Krieg, Hunger, Tod, wir haben es heute Morgen gehört, kommt jetzt das fünfte Siegel in Offenbarung 6 mit den Seelen unter dem Altar. Das lese ich noch vor zu diesem Thema Christenverfolgung. Und als es, nämlich das Lamm, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Ich will dazu jetzt gar nicht viel sagen. Ich habe es im Rahmen der Offenbarungsauslegung ausführlicher erklärt, diese Stelle. Es geht jetzt nicht um eine Rache in unserem menschlichen Verständnis. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Ja, es ist ja Unrecht, was da geschieht. Sie sagen zu Gott: Ja, wann wird er Recht schaffen? Und er wird Recht schaffen seiner Zeit. Es wird ein schlimmes Erwachen geben für die, die ohne umgekehrt zu sein von dieser Sünde andere getötet haben, um ihres Glaubens willen. Es haben sich auch manche Verfolger bekehrt durch das Zeugnis der Märtyrer. Und es hat sich immer wieder der Satz erfüllt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche oder der Gemeinde. Ja, diese Blutzeugen unter dem Altar, sie warten, bis die Zahl der Märtyrer vollendet ist. Das zeigt übrigens, dass es noch Zeit gibt in der Ewigkeit, bis zum jüngsten Tag. Dass die Zeit dort weiterläuft und am jüngsten Tag dann geht es dann in die Ewigkeit über. Aber das ist eine andere Thematik, da möchte ich jetzt nicht auf eingehen. Wir müssen auch weitergehen nun zum nächsten Vers, nach diesem sehr erschütternden Vers 9, aber genauso erschütternd, vielleicht noch erschütternder ist der Vers 10, wenn da nämlich steht: Dann werden viele abfallen. Ja, wovon abfallen? Vom Glauben nämlich. Und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das ist das wohl Erschütterndste, was für die Endzeit vorausgesagt ist, das Abfallen vieler Christen vom Glauben, von Gottes Ordnungen und von der Liebe zu Gott und den Menschen. Und das geschieht unter dem wachsenden Druck einer christusfeindlichen Umfeld. Es war schon im alten römischen Zeit so, dass es drei Gruppen gab. Solche, die festblieben im Glauben, die zu Märtyrern wurden. Solche, die ganz abgefallen sind vom Glauben, die zu Verrätern wurden. Und solchen, die hin und her geschwankt sind, ja, um ihr Leben zu retten. Man kann die nicht verurteilen. Wer weiß, wie wir uns verhalten hätten. Aber es ist nicht leicht, auch wenn solche großen Opfer im Raum stehen. Aber es gibt eben und wird auch solche geben, die ganz abfallen, die wirklich dann sich lossagen und sagen: Ich glaube nicht an Jesus. Und dann wird man ihnen das Leben schenken. Und der Teufel freut sich, wieder eine Seele mehr für die Hölle gefangen zu haben. Ja, wie kurzsichtig. Die Ewigkeit ist doch unendlich viel länger als unsere begrenzte Zeit hier. Und wer hier Jesus verrät, der wird ewig, ewig gequält werden, weil er keinen Weg mehr zur Errettung hat, weil er das Blut Jesu mit Füßen tritt, das er stellvertretend am Kreuz von Golgatha für dich und mich vergossen hat. Nun taucht natürlich die Frage auf: Wer kann denn abfallen? Was meint ihr? Kann jemand abfallen, der nie ein echter Christ war? Eine wichtige Frage für manche Kreise auch, Gemeinden. Gibt es ja das Dogma, ein Christ kann nie abfallen, kann nie verloren gehen, ein Kind Gottes bleibt immer ein Kind. Nun, aber ich verstehe das Wort so: Wenn das Wort eine Bedeutung hat, muss abfallen doch an sich heißen, dass man mal dabei war. Vielleicht nicht so ganz herzlich, da kann man sowas diskutieren, ja, war der ganz hingegeben, war er wirklich wiedergeboren? Ins Herz kann niemand schauen, das weiß nur der Herr. Aber es ist eine große Warnung, auch für solche, die meinen, sie stehen, dass sie nicht fallen. Und die Warnung brauchen wir auch immer wieder. Manchmal denkt man, ah, jetzt habe ich so einen tollen Zustand erreicht als Christ, es geht mir so gut, auch im Glaubensleben, Halleluja, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und dann schickt Gott einen kleinen Virus, so wie jetzt bei mir, ja, da liegt man auf der Nase und hadert vielleicht mit Gott und sagt, warum jetzt, warum mir? Und manche sind dann sogar schon vom Glauben abgefallen. Aber wenn wir die Bibel kennen, wissen wir ja, das hat Jesus gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Gerade in der Nachfolge Jesu, es ist ein Leidensweg, der dann aber auch in die Herrlichkeit mündet. Aber es geht nur durch Leiden zur Herrlichkeit, durch den Tod zur Auferstehung. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird es nicht auferstehen, da wird keine Auferstehung sein, wird es kein Leben bringen. Jedenfalls, das ist ja eine deutliche Warnung, denn abfallen kann, nach meinem Verständnis, nur wer einmal dabei war. Es sind also doch wohl Christen, die abfallen und keine Namenschristen. Einer, der nicht dabei war, kann auch nicht abfallen. Es gibt viele Stellen, die das deutlich machen, zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Da steht es noch deutlicher, vom Glauben abfallen. Und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Oder Hebräer 6, eine der wichtigsten und deutlichsten Stellen hierzu, Vers 4 bis 6. Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also das waren, denke ich, Christen, die haben die himmlische Gabe geschmeckt, die waren sogar des Heiligen Geistes teilhaftig. Den Heiligen Geist bekommt ja nur jemand, der wiedergeboren ist, der ein Kind Gottes ist. Oder bekommt auch ungläubig jetzt den Heiligen Geist. Ja. Also ihr versteht, was ich sagen will, ein Kind Gottes ist hier abgefallen, es ist tragisch. Ich möchte aber seelsorgerlich betonen, wenn jemand fragt, ja, ich bin einmal abgefallen, kann ich jetzt wieder zurückkommen? Dann kann ich antworten, wenn du schon so fragst, dann ist ein Zeichen, dass Gott durch seinen Geist wieder an dir arbeitet und dass er dir wieder Umkehr schenken möchte von einem falschen, breiten Weg, auf dem du gelandet bist. Möchte ich seelsorgerlich sagen, der Herr lädt dann wieder ein, er klopft schon an die Herzenstür. Er steht dann zwar außen und klopft an die Tür, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt der Herr einmal, schrecklich, ja, vor der Tür steht er nicht, er ist nicht mehr drinnen, aber er klopft an in Liebe und auch in deutlich warnenden Worten, kehre um, damit du nicht verloren gehst. Der Herr zieht wieder durch seinen Geist, zieht wieder und lockt und lädt ein und bietet seine ausgestreckte Hand an, wie der Vater dem verlorenen Sohn. So ergreife diese Hand, wenn du vielleicht fern vom Herrn bist, ich kenne euch ja nicht, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der vielleicht mal im Glauben stand und dann weggekommen ist durch irgendwelche Erlebnisse, wo er Zweifel bekommen hat an Gott. Wenn es uns gut geht, dann schreiben wir es uns ja selber zu. Aber wenn es uns schlecht geht, dann wird sehr schnell Gott die Schuld gegeben. So ist der Mensch leider in seiner sündigen Natur. Aber das ist völlig ungerecht gegenüber Gott. Ja. Wir dürfen das Schöne, aber auch das Schwere aus seiner Hand nehmen, weil er trägt uns, hat uns verheißen. Gott versucht niemand über seine Kraft, sondern macht es so, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das haben, denke ich, auch viele hier unter uns schon erleben dürfen. Wir müssen nur auch festbleiben im Herrn und wissen, er wird uns hindurchtragen. Möge der Herr uns davor bewahren, abzufallen. Dass wir wachsam bleiben, dass wir in seiner Hand bleiben, das möge er schenken. Es ist erschütternd, wenn auch steht, sie werden sich untereinander verraten. Zum Beispiel Dr. Theo Lehmann hat es in seiner Autobiografie berichtet, dass der Verräter in seiner nächsten Nähe war, einer seiner engsten Freunde und Mitarbeiter. Hat alle seine Informationen direkt an die Stasi gegeben, die er über diesen gläubigen Pfarrer in der früheren DDR sammeln konnte. Er wirkt ja jetzt noch im hohen Alter als Evangelist. Aber es ist erschütternd, wenn man dann erfahren muss, ja, der Verräter saß ganz in meiner Nähe. Deshalb warnt uns auch das Wort Gottes vor dem Verrat, dass wir wachsam bleiben, auch nicht blindlings jedem Menschen vertrauen. Ich habe auch schon leider öfters erleben müssen, dass Menschen, denen ich vertraut hatte, mich dann bitter enttäuscht haben. Vielleicht habe ich es auch schon gemacht, dann tut mir es leid, möchte ich auch um Vergebung bitten. Denn wir sind alle keine vollkommenen Heiligen, brauchen alle die Gnade und Vergebung des Herrn. Aber Auslieferung an die Verfolger, das ist eine ganz schlimme Sünde. Wenn sowas jemand antut, ja, das ist eine ganz schlimme Sünde. Ich hoffe, dass wir nie in eine solche Lage kommen, dass wir jemand verraten würden, gerade wenn es Verfolgung gibt, sondern dass wir dann, ja, wie es auch im Dritten Reich aufrechte Menschen gab, dass wir dann auch so handeln und den Verfolgten Schutz bieten, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Damals waren es Juden, aber die Christen standen ja auch schon auf der Liste und waren auch etliche schon im KZ. Etwa der Pfarrer von Buchenwald, wie hieß er nochmal? Paul Schneider, ja, auch ein evangelischer Märtyrer und auch andere. Ja. Nun, in 1. Samuel 16, nee, Entschuldigung, in Micha 7 ist eine deutliche Warnung gegeben, dass man nicht leichtgläubig jedem einfach Vertrauen schenken soll. Das soll aber jetzt auch kein Aufruf zum Misstrauen sein, versteht mich nicht falsch. Aber man muss einfach wachsam bleiben. Es haben sich auch schon Menschen eingeschlichen in Gemeinden, um sie auszuspionieren. Das ist gang und gäbe in kommunistischen Ländern gewesen. Und die Gemeinden waren da sehr vorsichtig, die Gläubigen. Da heißt es in Micha, beim Propheten Micha, Kapitel 7, sie lauern alle auf Blut. Ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Niemand glaube seinem Nächsten. Niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Man denke an Simson, ja? Verrat von seiner, was nicht, von seiner Frau oder Geliebte. Da blickt man ja bei Simson manchmal nicht mehr durch. Aber die hat natürlich nur darauf gelauert, ihn den Philistern zu verraten. Trotzdem war ihm der Herr immer wieder gnädig, trotz seiner Schuld, weil er berufen war zum Propheten. Aber auch hier, bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist gegen die Schwiegermutter und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Das ist nicht erschütternd, ja, wenn dieser Riss durch die Familien geht. Wie traurig, wenn ein Familienglied oder mehrere noch nicht gläubig sind, wenn man nicht gemeinsam beten kann. Aber wir können nichts erzwingen, wir wollen da auch beten. Viele von uns werden ungläubige Angehörige haben. Betet dafür, dass auch sie gerettet werden, dass sie nicht ewig in der Hölle gequält werden müssen. Besser als anpredigen ist aber in Liebe vorleben. Ja. Dann kann man auch mal was sagen, aber nicht dauernd anpredigen, sondern versuchen, Taten der Liebe zu erweisen. Weiter lesen wir im Propheten Micha, ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Das ist eine Verheißung. Abfallen vom Glauben. Dazu muss ich auch erwähnen, den Glaubensabfall innerhalb der Kirchen. Soll ich dazu etwas sagen? Ja, die Zeit ist immer eine Zeitfrage, aber ich will es doch bringen. Der Glaubensabfall der vielen Einzelnen summiert sich zum Glaubensabfall der Kirchen oder innerhalb der Kirchen, vorsichtiger gesagt. Die Hure Babylon ist die verweltlichte Kirche. Diesen Satz schrieb im 19. Jahrhundert der Theologieprofessor Karl August Auberlen im Blick auf Offenbarung 17. Und der Autor Friedrich Mayer schreibt in seinem Buch Der Tag des Herrn, dabei dürfen wir nicht nur an Rom denken, sondern ohne Zweifel an alles falsche Kirchenwesen auf Erden. An alles unechte, also weltförmige Christentum, in Anführungsstrichen, wie es allmählich auch in der kleinsten Gemeinschaft mittendrin sitzt. Die Welt kommt überall rein, leider. Und er schreibt weiter, Friedrich Mayer, sie alle, diese Kirchen, Konfessionen, Sekten, Freikirchen, Gemeinschaften, keine einzige ausgenommen, sind kleine Babel geworden, voll Verwirrung und sind von ihrem ersten Geist himmelweit gefallen. Zitat Ende. Nun, es klingt sehr düster, Vielleicht ist es auch etwas zu sehr radikal, das überall. Aber natürlich kann der Babelgeist überall sein, auch im eigenen Herzen. Wir müssen immer wieder beten, dass Gott ihn austreibt. Dieser Geist der Vermischung, der Weltanpassung, des falschen Pluralismus, der falschen Toleranz gegenüber Lügen und falschen Systemen und Irrlehren, da müssen wir intolerant sein in der Sache gegenüber der Person, dass wir sie lieben, auch wenn sie anders denkt, können wir auch tolerant sein, aber nicht in der Wahrheitsfrage, in der Sachfrage. René Pasch in seinem bekannten Werk Die Wiederkunft Jesu Christi definiert die Hure Babylon treffend, indem er sagt, sie stellt nicht lediglich eine bestimmte Gruppe von Abgefallenen dar, sondern alle falsche Religion auf Erden. Es hat viele falsche Christen bei den Katholiken gegeben, aber ebenso bei den Protestanten, den Orthodoxen und anderswo. Geistlichen Ehebruch begehen alle, die ihr Herz zwischen Gott und der Welt teilen, die bei einem strengen Dogma die Bekehrung ablehnen, die vom Glauben an die Bibel abweichen, indem sie die Gottheit Jesu Christi und die Sühnekraft seines Bluts leugnen, und alle, die Andersgläubige verfolgen. Alle die begehen laut René Pasch geistlichen Ehebruch. Und er bringt den erschütternden Satz, die große Hure ist die abgefallene Kirche, die Jesu Christi Eigentum zu sein gelobte und nun mit der Welt Ehebruch treibt. Sie ist das Sinnbild der verweltlichten Religion, das weltliche System geistlicher Verwirrung, heuchlerischer Wollust und kirchlicher Korruption in ihrer ganzen Scheußlichkeit. So René Pasch. Ich zitiere hier ganz bewusst. Ja, wenn ich das sage, wer nimmt das schon ernst? Als jemand, der selber schon aus verschiedenen Kirchen und Verbänden herausgemobbt wurde. Deshalb will ich es ohne Bitterkeit sagen, indem ich andere Brüder hier zitiere. Wenn man einen konsequenten Weg gehen möchte mit dem Herrn, wird man sehr schnell ausgesondert. Das werdet ihr vielleicht auch erleben. Es hat mal ein führender Evangelikaler gesagt, uns unterscheidet wahrscheinlich eins, dass du dich absonderst und ich nicht. Ja. Aber die Bibel gebietet die Absonderung, da wo eindeutig falsche Lehre und falscher Lebensstil ist. Geht aus von ihnen und sondert euch ab. Ich möchte ganz kurz gegenüberstellen die Babylonkirche der Endzeit und die Brautgemeinde der Erlösten. Ihr findet es auch zum Beispiel in der kleinen Schrift, Achtung Endzeit, diese Gegenüberstellung, aber ich möchte es kurz vortragen. Die Babylonkirche der Endzeit stellt sich der Welt gleich und vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist. Ich habe überall biblische Belege auch, die ich jetzt aber weglasse. Die Babylonkirche betreibt Hurerei, das heißt, sie setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Religionen und Ideologien, so wie jetzt demnächst wieder in Assisi nächste Woche, am Donnerstag. Assisi 2 findet da ja statt. Sie ist auf Geld und Macht aus, ist äußerlich prachtvoll, aber innerlich tot, bringt die Wahrhaftgläubigen zunehmend in Bedrängnis, lenkt durch falsche Zeichen und Wunder von den rettenden Wunden Jesu ab und sie bereitet dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, um sie anschließend fallen zu lassen. Das ist zum Beispiel in Offenbarung 17 vorausgesagt. Demgegenüber die Brautgemeinde der Erlösten und der Erlösten verstehe ich alle, gemäß Epheser 2, aus den Juden und aus den Nationen, die an Jesus glauben. Das ist die Brautgemeinde, nichts anderes. Diese Brautgemeinde der Erlösten setzt sich also zusammen aus Gläubigen in allen Denominationen, auch aus messianischen Juden, die nur Gott wirklich kennt. Sie wartet auf Jesu Wiederkunft, passt sich dem Zeitgeist nicht an, sondern ist Salz und Licht der Welt. Sie geht durch irdische Niedrigkeit, Verachtung und Verfolgung hindurch zur himmlischen Herrlichkeit. Sie hält Jesus als dem einzigen Herrn und Erlöser die Treue und lehnt jede Religionsvermischung ab. Sie fällt nicht auf falsche Zeichen und Wunder herein, sondern orientiert sich allein am Wort der Heiligen Schrift. Auf die falschen Zeichen und Wunder kommen wir morgen früh zu sprechen, wenn Vers 24 kommt. Und sie bereitet Jesus Christus den Weg, indem sie viele in seine Nachfolge ruft. Ja, jetzt haben wir noch zwei große Themenbereiche, aber diesmal können wir es nicht unterteilen. So werden wir jetzt also noch weitermachen. Wir haben ja auch keine Kassetten mehr, die enden, sondern unendliche Digitalaufnahmen. Hausvater guckt schon ganz erschrocken. Aber länger als eine halbe Stunde wird es, denke ich, nicht gehen. Ja. Ich wollte noch was sagen jetzt zu den nächsten Versen. Da geht es nämlich um die Gesetzlosigkeit und um die Weltmission. Jesus sagt in Vers 12, Vers 11 haben wir ja schon ausgelegt gestern, wo es um die falschen Christusse ging. Und hier die falschen Propheten. Und dann Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit, griechisch steht hier anomia, ohne das Gesetz Gottes leben wollen. Weil das überhand nehmen wird, wird die Liebe, Agape, nämlich die göttlich gewirkte Liebe ist gemeint, in vielen erkalten. Nun, das können viele nicht verstehen. Sie meinen, die Liebe komme erst zum Blühen, wenn das Gesetz aufhöre. Das Gesetz stehe gegen die Liebe. Aber das ist viel zu sehr verkürzt. Sie denken, in 1. Johannes 4 heißt es, Gott ist die Liebe und Christus ist das Ende des Gesetzes. Und weil Gott Liebe ist, wenn es dann heißt in Römer 10, Vers 4, Christus ist das Gesetzesende, also ist Gott Liebe und deshalb endet das Gesetz, wenn Christus kommt. Das stimmt zwar einerseits. Wir werden nicht mehr durch das Gesetzeswerke gerecht, aber es ist ein falscher Gesetzes- und Liebesbegriff. Denn Gesetz und Liebe sind keine Gegensätze, da wo sie in den Glauben eingebunden sind. In den Glauben eingebunden. Nur wo das Gesetz sich verselbstständigt und unabhängig vom rettenden Glauben an Jesus zum Heilsweg werden möchte, wo man sich also auf seine eigenen Werke verlässt, ohne Glauben an Jesus, da wird das Gesetz zum Fallstrick und der Mensch geht verloren und verlässt sich auf eine falsche Grundlage. Das ist das Problem auch noch bei den frommen Juden, die Jesus ablehnen. Sie verlassen sich auf ihre 613 Gebote, die sie zu halten versuchen und müssen damit Schiffbruch erleiden. Deshalb klagt Jesus die Heuchelei an. Ja? Sie können gar nicht alle Gebote halten. Es gibt keinen Heilsweg um Jesus herum. Johannes 14, Vers 6. Keiner kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Gilt das etwa für Juden nicht? Haben die einen eigenen Heilsweg? Es gibt solche Christen, die sowas behaupten. Ja, aber ich kann das so nicht sehen. Es würde völlig Neuen Testament widersprechen. Die Gebote Gottes und die guten Werke haben aber sehr wohl ihren Platz. Und zwar als Frucht des Geistes oder Werke des Glaubens. Im Jakobusbrief geht es um Werke, die aus dem Glauben herausgetan sind. Im Römerbrief werden die Werke des Gesetzes als Heilsweg abgelehnt. Sie haben nur eine aufdeckende Funktion, halten uns den Spiegel vor, dass wir Sünder sind, erkennen wir daran, wenn wir unser Ungenügen erkennen angesichts des mosaischen Gesetzes. In Jesus aber, er hat das Gesetz erfüllt und wenn wir ihn als das stellvertretende Opferlamm für unsere Sünden annehmen, haben wir Vergebung der Sünden, werden reingewaschen durch sein Blut und bekommen auch Kraft, das ist das Wunderbare, gute Werke zu tun. Und die Gebote Gottes zu halten, die im Neuen Testament bestätigt werden. Es geht um diese Gebote, die im Neuen Testament bestätigt, zum Teil sogar verschärft werden, etwa in der Bergpredigt. Lest das mal in Ruhe. Und auch im Römerbrief, Kapitel 13, da steht nicht, dass einfach die Gebote jetzt alle aufgehoben sind, sondern es heißt in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, die göttlich gewirkte Liebe, erfüllt das Gesetz, indem es Frucht des Geistes, Werke des Glaubens hervorbringt. Habt ihr verstanden? Ganz wichtig. Aber heute wird das alles verfälscht. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und dann gleichzeitig erkaltet Liebe. Es ist nicht mehr die göttliche Liebe in den Menschen, deshalb akzeptieren sie auch Gottes Ordnungen nicht mehr. Damit hängt es zusammen. Sie werfen alles über den Haufen. Die göttliche Liebe wird verfälscht, entweder zu einer sentimentalen Allerweltsliebe oder gar zu einer religionsvermischenden Weltverbrüderungsliebe, wo man alle Religionen jetzt zusammenholt. Man kann natürlich auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Einerseits die Gesetzlichkeit, wo man das Heil aus den Werken, eigenen Werken erwartet, andererseits die Gesetzlosigkeit. Aber die größere Gefahr in der Endzeit ist sicherlich die Gesetzlosigkeit. Deshalb warnt der Herr an dieser Stelle ganz deutlich davor. Es gilt demgegenüber das Gleichgewicht zu bewahren und sich nicht auf einer Seite Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit vom Pferd ziehen zu lassen, im Bild gesprochen. Jesus und sein Opfer am Kreuz bleibt das Zentrum, von dem aus wir die guten Werke tun dürfen und können. Ich überspringe jetzt einiges und möchte nur sagen, heute herrscht leider auch in Gemeinden zum Teil das Lustprinzip, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Selbstliebe. Und die Folgen sind Isolation und Vereinsamung, wenn jeder nur an sich selber denkt, dass seine Psyche ausstaffiert. Und guck mal auf christlichen Büchertischen, wie viele Psychologiebücher da oft liegen, jetzt bei mir nicht, aber wenn du sonst wo hinkommst, in Gemeinde ist immer mein erster Blick, was liegen da für Bücher aus, bin ich oft entsetzt. Selbst Gemeinden, die mich einladen, haben dann diese ganzen verwaschenen Bücher einer humanistisch aufgeweichten Psychologie und fast nur noch Romane und so weiter. Also da müsste manchmal auch eine Tempelreinigung stattfinden. Aber das müssen die Brüder selber erkennen, vom Wort Gottes her, was übereinstimmt und was nicht. Ja, sagt mir auch bitte, wenn ihr ein Buch findet, was nicht hasenrein ist, bin auch nicht unfehlbar. Ich will gar nicht über andere schimpfen. Wir müssen alle Korrektur annehmen können. Ja, jeder. Ja, die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Das erleben wir auch in vielen Gemeinden leider, dass man nur sich selber noch der Nächste ist. Ich habe mein Heil in der Tasche, so denkt man dann, und der andere, der schmort jetzt in der Hölle. So habe ich schon Sätze gehört von Brüdern, gestandenen Brüdern. Ja, die haben gar kein Empfinden mehr, wenn da jemand verloren gegangen ist, dass man drüber weint und denkt, hätte man den Menschen noch gewarnt. Ja, wir können da nicht so oberflächlich drüber herziehen, sondern jedes Mal eine große Trauer, wenn ein Ungläubiger stirbt, das ist wirklich eine Trauerfeier. Aber wenn ein Gläubiger stirbt, ist eine Siegesfeier. Das ist der Unterschied. Trauer, Gottesdienst, aber an sich kein Gottesdienst. In dem Sinne mehr, es ist zu spät dann für den Verstorbenen. Höchstens noch für die Lebenden als Warnung. Oder eben Siegesfeier. Ich hoffe, dass auch mein Heimgang, wenn es der Herr schenkt, auch einmal eine Siegesfeier dann sein darf, der Gottesdienst. Ich habe mal eine Todesanzeige verfasst, in Anführungsstrichen, unter der Überschrift Sodom und Gomorra heute, gestaltet wie eine Todesanzeige mit einem Kreuz, habe es aber nicht veröffentlicht in den Zeitungen, aber in verschiedenen Traktaten. Und das möchte ich euch noch vorlesen, bevor ich auf das letzte Thema, die Weltmission, noch eingehe, die Evangeliumsverkündigung. Und hier geht es also um die Zunahme der Gesetzlosigkeit. Und man kann das kaum besser zusammenfassen als in einer Art Gedichtform. Aber da das keine harmonische Sache ist, reimt sich das auch nicht. Sodom und Gomorra heute. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben. Dann die Pornografie. Dann die Abtreibung. Jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Diese Reihenfolge ist zwangsläufig. Wenn die letzte Stufe erreicht ist, befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand wie die Zeitgenossen Noahs vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten, nämlich die weltweite offene Anbetung Satans und seines Sohnes des Antichristen. Vorbereitet durch eine weltweite Vernetzung, durch eine Religion der Beliebigkeit, man nennt die auch Pluralismus, etwa in den Kirchen, und durch den immer offensichtlicher werdenden Kampf gegen Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Jetzt ist die Frage, ob ich noch was zur Weltmission sage oder das morgen vorschiebe, dem Thema. 10 Minuten. Ja. Also, dazwischen steht ja der Vers 13. Es geht nämlich ins Positive über, ist interessant, und das sagt dann der Herr, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, der wird selig werden. Und dann weist er auf die Weltmission hin. Nach diesen furchtbaren negativen Entwicklungen kommt jetzt das positive Endzeitzeichen. Wer beharrt bis ans Ende, wer festbleibt, wer im Glauben festhält, wer also bekehrt wurde durch die Weltmission, die jetzt kommt, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Basilea, wirklich steht hier die Königsherrschaft Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Es gibt ja heute zwei diametral unterschiedliche Verständnisse von Mission. Das eine im Weltkirchenrat, Ökumenischer Rat der Kirchen, das andere bisher noch bei den Evangelikalen, aber das Problem ist, dass die Evangelikalen neuerdings sich dem Weltkirchenrat annähern. Das alles zusammenwächst zur großen Hure Babylon. Man will jetzt sogar in führenden Dachverbänden der Evangelikalen in Deutschland nachdenken, ob er den Begriff Mission und Missionar noch verwenden soll, weil das so Anstoß erregt im Dialog mit den Religionen. Ich habe gerade einen Briefwechsel, einige haben es gelesen, mit einem führenden Vertreter der deutschen Missionswerke, ist überhaupt der führende Vertreter, und der versucht es zu erklären, dass Mission heute so ein missverständlicher Begriff sei. Auch wenn man Weltraumfahrt ist, wird man auch von der Mission Mars reden, und also so mit allen möglichen fadenscheinigen Argumenten versucht man, den Missionsbegriff auszuhebeln. Das ist unglaublich. Und es wird in evangelikalen Zeitschriften veröffentlicht, diese Interviews. Wer den Namen wissen will, kann nachher auf mich zukommen. Man ist also der führende Repräsentant in Deutschland für die gesamte Mission zurzeit. Ich will jetzt aber keinen Namen hier nennen. Aber es gibt also grundsätzlich diese zwei diametral verschiedenen Missionsverständnisse bisher. Einerseits Mission im Sinne der Beseitigung von ungerechten Strukturen, so der Weltkirchenrat. Da will man also eine gerechtere Welt schaffen. Das ist eine postmillennialistische Vorstellung, dass alles sich höher entwickelt, bis dann das Reich Gottes durch menschliche Kraft aufgebaut ist. Kommt also Jesus nicht, um das sein tausendjähriges Reich zu errichten, sondern wir bringen Gott die vollendete Welt dann, indem wir die gerechten Zustände schaffen, Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. So heißt das neue Evangelium sozusagen in vielen Kirchen. Ich habe eine kleine Schrift im Kästchen dazu, die sehr wichtig ist, wo dieser gesamte kirchliche Ersatzevangelium aufgedeckt wird. Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im konziliaren Prozess. Und es geht dann zusammen mit allen Religionen. Es mündet dann in Assisi und diese ganzen ökumenischen Veranstaltungen. Und schon seit den 60er Jahren ist dieses neue Missionsverständnis verkündet worden beim Ökumenischen Rat der Kirchen, begonnen 1968 bei der Vollversammlung in Uppsala. Da kam es zur großen Wende hin von Mission im Sinne von Bekehrung der Heiden hin jetzt Mission im Sinne der Veränderung ungerechter Strukturen in der Gesellschaft. Eine politische, soziale, zum Teil auch sozialistische Verkürzung und Politisierung des Missionsbegriffs. Und die Evangelikalen nähern sich Schritt für Schritt an. In Lausanne ist es auch immer mehr in die Richtung gegangen. Ich habe übrigens gar nichts dagegen, wenn man den Armen hilft. Versteht mich nicht falsch. Ja? Das Evangelium schließt das ein. Aber die Frage ist, wie weit da noch die Bekehrung der Heiden auch praktiziert wird. Ob man da sich scheut, weil man ja keinen Anstoß erregen will. Versteht ihr? Ja? Beides wäre an sich richtig. Beides zusammenzutun, ohne sozialistische Vereinseitigung. Soziale Hilfe, aber nicht sozialistisch in dem parteipolitischen Sinne. Das durchaus sozial, darf man nicht verwechseln, aber eben auch Bekehrung der Heiden. Das ist der biblische Begriff von Mission. Mission ist primär die Verkündigung des Evangeliums von der Rettung des Sünders allein aus Gnaden an Menschen aller Stämme, Sprachen und Nationen, namentlich an die heidnischen Völker oder Bevölkerungsgruppen. Und wenn das aufgegeben wird, dann brauchen wir wirklich keine Missionare mehr. Nicht? Dann kann man den Begriff abschaffen und alles. Dann ist sowieso der Herr schon gekommen. Weil der Herr wird dafür sorgen, dass die Mission weitergeht und dass es weiterhin Missionare gibt und nicht irgendwelche Sozialarbeiter oder interkulturellen Mitarbeiter, wie man das jetzt nennen will. Und achtet mal drauf, wie wenig Bibelschulen es jetzt noch gibt. Es nennt sich alles jetzt theologische Hochschule, internationale Hochschule, Seminar und wie auch immer. Nicht? Also auch da scheut man sich, die Bibel ins Zentrum zu stellen. Das sind endzeitliche Entwicklungen und kaum einer bemerkt es. Also Mission im biblischen Sinne schließt soziale Verantwortung nicht aus, sondern ein, sie teilt ihr aber nicht die erste Stelle zu, sondern die zweite, nach der Rettung des Sünders von der Verdammnis. Und man kann dann ihm natürlich auch helfen. Man kann auch zuerst Brot geben, aber dann auch das Evangelium verkündigen. Und wer soll, wenn wir Missionare sind, die Verkündigung nicht unterschlagen. Sonst soll man sich doch gleich Sozialarbeiter nennen, möchte ich gar nicht abwerten, hat auch seine Würde. Aber ein Missionar ist eben etwas anderes. Er hat die Aufgabe, Jesus Christus zu verkündigen, durch Wort und Tat. Wort und Tat, ja, Mission und Diakonie. In unserer Zeit, trotz aller aufhaltenden und entgegenstehenden Kräfte, erleben wir einen Siegeszug der Weltmission, wie er noch nie da war. Wir haben heute auch technische Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Ich möchte einige Beispiele nennen. Im 20. Jahrhundert hat die Weltmission trotz wachsender Behinderungen große Fortschritte gemacht. Das Christentum, das ist jetzt natürlich das Namenschristentum insgesamt, stellt also nominell etwa rund ein Drittel der Weltbevölkerung und wächst immer noch schneller als der Islam, obwohl es gegenteilige Behauptungen gibt. Das haben die Religionsstatistiker Barrett und Johnson ausführlich nachgewiesen. Wer sich das mal im Internet ausdrucken will, ich habe Statistiken auch hier, kann da mal eingeben, World Evangelization Research Center, Status of Global Mission, 2009 ist die neueste Zahl, die veröffentlicht wurde. Also diese Zahlen kann man auch finden. Und ich werde jetzt nicht alle diese Zahlen vorlesen, aber einiges nur ganz kurz. Zum Beispiel, Mitte der 90er Jahre wurden jährlich 62 Millionen Bibeln verbreitet. Pro Jahr. Wunderbar. Mitte der 90er. Und jetzt, 2010, rund 80 Millionen Bibeln jährlich. Sehr viele durch die Gideons, die ich sehr schätze, zum Beispiel auch. In den Mitte der 90er Jahre gab es weltweit rund 30.000 christliche Zeitschriften, natürlich mit unterschiedlicher Qualität. Und heute gibt es rund 50.000 christliche Zeitschriften. Insgesamt natürlich positiv zu werten, auch wenn die Qualität und die Tendenz unterschiedlich ist. Rund um den Erdball existieren rund 4.000 christliche Hörfunk- und Fernsehstationen, die das Evangelium verkündigen. Auch unterschiedliche Tendenz, muss es ganz vorsichtig sagen, aber immerhin rund 4.000, wo Gott, wo Jesus vorkommt noch. Ja. Und von 1970 bis 1995 ist die Zahl der Hörer und Zuschauer christlicher Sendungen solcher Stationen von 750 Millionen 1970 gestiegen auf 1,9 Milliarden im Jahr 1995. Und jetzt, 2010, hören bereits 2,7 Milliarden Menschen christliche Hörfunk- und Fernsehsendungen. Oder können diese empfangen, sage ich mal. Ob sie alle hören, wäre schön, ja, aber können sie empfangen. Und das geschieht auch durch Internet. Internet hat viele Gefahren, aber es hat auch Chancen, dadurch, dass das Evangelium in Länder kommt, wo immer noch der Stacheldraht davor ist. Ja, zum Beispiel arabische Bibeln können heimlich auch in diesen Ländern ausgedruckt werden, wo es praktisch völlig unmöglich ist oder sehr schwer, die reinzuschmuggeln. Aber durch das Internet können sie sich ausdrucken, Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Es gibt weltweit, liebe Geschwister, mindestens 6.500 Sprachen. Vor 10 Jahren habe ich noch geschrieben, 6.000, inzwischen weiß man, es gibt über 6.500 Sprachen. Das sind oft auch noch Stammessprachen, ja. Aber die Bibel und Teile von ihr wurden bisher übersetzt in rund 2.500 Sprachen. Es kommen jedes Jahr einige dazu, die Zahl wächst laufend durch Gottes Hilfe und durch den Fleiß vieler Mitarbeiter. 2.500 Sprachen, Teilübersetzungen, also vor allem das Neue Testament. Die ganze Bibel ist übersetzt in annähernd 500 Sprachen inzwischen. Die ganze Bibel mit Altem Testament und allem. Und darunter befinden sich aber alle Sprachen, die die Hauptverständigungssprachen dieser Erde darstellen. Das ist klar. Und auch schon viele, viele Stammessprachen sind enthalten. Die Weltbibelgesellschaften arbeiten an hunderten weiteren Übersetzungsprojekten. Es ist immer noch das meist übersetzte Buch der Welt, weit, weit vor dem Koran. Gott sei Dank. Und dann gibt es noch, ich komme gleich zum Ende, Gospel Recordings. Wer hat denn davon schon gehört? Das heißt auf Deutsch Evangeliumsaufzeichnung. Da wird das Evangelium nicht in gedruckter Form weitergegeben, sondern in gesprochener Form. Und da kann man das viel schneller machen, in Sprachen, wo noch keine Übersetzung vorliegt. Natürlich nicht die ganze Bibel, aber die Botschaft, wie man ein Kind Gottes wird, wie man gerettet wird, das wird auf Schallplatten, auf CDs, auf Kassetten gesprochen und den Leuten gegeben, sogar wo es keinen Strom gibt, in Form von Schallplatten, die man ja auch mechanisch bedienen kann, ja, durch drehbare Scheibe. Wenn Sie noch altes Grammophon haben, dann brauchen Sie keinen Strom, können Sie von Hand drehen. Das ist natürlich nicht so gut für die Platten, aber man kann immerhin die Botschaft hören auf diese Weise. Und es gab und gibt immer noch große Erweckungen im 20. und 21. Jahrhundert, vor allem in Afrika, Indonesien, Lateinamerika, China, Südkorea und so weiter. Ja, da dürfen wir uns freuen, dass also nicht nur das Negative geschieht in der Endzeit, nicht nur die Gerichte und Katastrophen, sondern auch die Weltmission. Niemand kann sie aufhalten. Und der Herr Jesus wird kommen, wenn die Vollzahl aus den Völkern berufen ist. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass in vielen, vielen Sprachen das Evangelium verkündigt werden kann. Denn es werden einmal Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen, so lesen wir in der Offenbarung. Und deshalb betet und unterstützt die wirkliche Mission, dass sie noch weitergeht, bis der Herr kommt und dem Bösen ein Ende macht und sein herrliches Reich errichten wird. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, so bitten wir dich, sende noch viele Missionare und Missionarinnen in die Stämme und Völker, wo noch niemand oder noch kaum jemand dich kennt. Lass uns aber auch Boten sein, hier wo wir leben, für unsere Nachbarn, Freunde und Bekannten, die noch auf dem Weg der Verderbnis sind. Ja, Herr, schenke auch in unserem Volk Erweckung. Rette noch viele heraus und schenke auch, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht müde werden im Glauben, dass wir nicht versagen, sondern umkehren zu dir und Vergebung erlangen durch dein teures Blut. Herr, wir wollen dich rühmen und preisen und dich bitten, Herr, komme bald und errichte du dein Reich und bewahre uns in dieser Endzeit. Amen.